Nur Hubertus Heß Grunewald ist der einzige, den ich gehört habe, der sich vor Clemens Fritz gestellt hat. Und mit Abstrich natürlich auch noch der Trainer, der inzwischen entlassen wurde. Der hatte auch den Anstand gehabt.
Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans.
Ja, es ist eine ganze Menge los in diesen Tagen. Wir haben auch gar nicht viel Zeit zu verlieren. Die erste Frage, die ich dir einfach mal stellen wollte, ist, wo ist eigentlich die Werder-Familie?
Gibt es sie noch? Diese eine Werder-Familie, die immer zusammenhält? Ich habe da so meine Zweifel, muss ich sagen, nach allem, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Wie groß fasst du die Werder-Familie?
Das ist sehr gemein. Ganz einfache Frage erstmal, sie zurückzuspielen, um mich um eine Definition zu bitten. Sagen wir mal, die Werder-Familie ist ja ein Club, der sehr geschlossen auftritt, in dem man sehr fair und Seite an Seite miteinander umgeht und die sich, wenn du so willst, auch vergrößert bis auf alle Menschen, die irgendwas mit dem Verein zu tun haben. Die Fans, die Anhänger, die Leute, die für den Verein arbeiten, logischerweise auch. Im Grunde genommen alle Bremer und alle, die drumherum sind. Alle, die irgendwas mit dem SV Werder zu tun haben, soll ja beschreiben, dass es ein bisschen anders zugeht beim SVW. Dass man hier ja tatsächlich diese familiären Bande, die man dann, wenn auch nicht durch Blutsverwandtschaft, aber durch ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Liebe, geschlossen hat, dass man die auch für relativ unverbrüchlich hält. Das ist die Werder-Familie.
Das ist aber ganz viel Legendenbildung dabei, ne? Also ich kenne das auch so, dass man das so denkt, auch der eine oder andere bei Werder denkt das so. Aber ist es tatsächlich noch der Realität entsprechend? Also wenn es mal so war, ich glaube, dann ist es jetzt zumindest nicht mehr so. Also in der Werder-Familie gab es, glaube ich, selten so wenig Zusammenhalt in den letzten Jahren wie jetzt im Moment, ne? Mhm. Man sieht, um Clemens Fritz ist es sehr einsam geworden, darüber werden wir zu reden haben heute hier.
Das ist ja auch der Aufhänger übrigens für die Frage nach der Werder-Familie, ne? Clemens Fritz steht, wie einst der Trainer, steht jetzt Clemens Fritz im Regen und ist auch keiner, der ihm Schirm hält, habe ich so das Gefühl. Und du ja erst recht, weil du ja von einem, ich zitiere mal wieder wörtlich aus deiner beliebten Kolumne, der einsame Fritz schreibst.
Ja, aber bitte richtig, ne? Nicht hier, du ja erst recht. Nee, ganz falsche Fährte, Stefan. Weil ich schon deutlich mache, dass der Umgang mit Clemens Fritz bei allen Fehlern, die da bei Werder gemacht wurden und die er bei weitem nicht alleine zu verantworten hat, auch darüber werden wir heute reden hier, dass der Umgang mit ihm fair bleiben muss. Ja, und das ist ja dann, wenn du bis zum Ende gelesen hast, ist ja der letzte Absatz meiner Kolumne diesmal. Ich finde, der Profifußball ist immer dann ganz groß mit diesen moralischen Appellen, wenn irgendwas passiert ist, ne? Wenn irgendein Spieler, ein Trainer, ein Manager unter diesem Druck zusammengebrochen ist und dann sagen alle, ach, hätten wir nicht anders mit dem umgehen müssen oder so. Ich finde, jetzt gilt es. Ne? Schau dir Clemens Fritz an, du siehst ihm im Gesicht diese Krise an. Er steht sehr alleine im Regen in Bremen, sehr, sehr alleine. Auch in der eigenen Werder-Familie. Und ich finde, man muss dann fair bleiben. Ja, und da gibt es so ein paar Punkte, über die wir hier reden müssen. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, das ist unsere erste Podcast-Folge, Grün auf Weiß, ohne Horst Steffen.
Ja, richtig.
Von dem wir wissen, dass er uns auch hin und wieder mal gehört hat. Grüße gehen raus, sollte er auch diese Folge hier hören. Ich muss wirklich sagen, das war ein sehr, sehr angenehmer Umgang mit ihm, jederzeit. Also vom ersten Spiel tatsächlich bis zum letzten. Er hat es nie jemanden spüren lassen, unter welchem Druck er stand und wie erfolglos alles war. Er dürfte allerdings inzwischen sehr, sehr ernüchternd sein. Wenn du siehst, mit welcher Euphorie der damals nach Bremen kam, wie der sich gefreut hat, Werder trainieren zu dürfen. Davon war am Ende natürlich gar nichts mehr über, muss man ehrlich sein.
Naja, Horst Steffen schien eine Idealbesetzung für einen Verein zu sein, der sich auch als Werder-Familie beschreibt. Also das ist ja klar. Und diese Zusammenarbeit ist jetzt beendet, um nicht zu sagen gescheitert. Das wirft ja vielleicht auch ein Licht noch auf die Werder-Familie.
Und deren Existenz. Ich glaube, dass er sich auch genau deshalb, wegen diesem Ruf von Werder, dieses Werder-Familie, dieses wir halten hier zusammen, wir sind der besondere Verein, dass er genau deshalb sich auch damals sehr schnell für Werder entschieden hat. Ne? Und zwar unabhängig davon, wie die Saison mit Elversberg ausgegangen wäre. Ne? Der spielte ja noch um den Aufstieg in die erste Liga, hat aber den Bremern schon die Zusage gegeben. Der wäre also auch dann nach Bremen gegangen, wenn er mit Elversberg aufgestiegen wäre. Und das machst du ja nicht für irgendeinen Verein. Ne? Das war schon von ihm auch so eine kleine Liebesheirat. Du hast das Wort Liebe eben gesagt. Das nehme ich ihm voll ab. Aber am Ende war es ein Scherbenhaufen und er dürfte sehr ernüchtert sein. Ich benutze dieses Wort einfach nochmal darüber, wie letztlich die Dinge bei Werder gelaufen sind. Teilweise hatte darunter ja auch Ole Werner schon zu leiden, der deutlicher gemacht hat, dass bei Werder anders gearbeitet werden muss, wenn man mit ihm in die Zukunft gehen möchte. Da hat Werder sich dagegen entschieden und hat lieber den Trainer gewechselt. Dadurch sind die Probleme aber ja nicht verschwunden. Die Probleme sind alle noch da und unter denen hatte Horst Steffen bis zum allerletzten Moment zu leiden.
Was meinst du denn, ist Horst Steffen daran gescheitert, dass es diese Werder-Familie gar nicht gibt oder nicht mehr gibt? Oder ist er vielleicht sogar daran gescheitert, dass die Werder-Familie an manchen Stellen zu ausgeprägt ist und man sich vielleicht dann davor scheut, gewisse Entscheidungen zu treffen, die man vielleicht auch vor dem Hintergrund einer Kritik von Ole Werner durchaus hätte mal treffen sollen?
Ja, letzteres, ne, würde ich sagen, eindeutig. Es hätte einfach nach dieser Kritik von Ole Werner im Sommer, dass man anders arbeiten muss im sportlichen Bereich, um den nächsten Schritt zu gehen, dass man im Transfermarkt anders agieren muss, dass man sich da besser auskennen muss, ein besseres Netzwerk haben muss und so weiter, hätte man ja selbstkritisch mit sich umgehen können bei Werder. Das haben sie eher nicht getan oder gar nicht getan. Zumindest ist darüber nichts bekannt und man sieht ja die Ergebnisse. Ne? So, und letztlich ist Steffen daran gescheitert von Anfang an, dass er im Regen stehen gelassen wurde. Die ganze Vorbereitung macht er mit einer Mannschaft, die überhaupt nicht fertig war. Dann kurz vor Toresschluss werden hektisch irgendwelche Spieler dahergeliehen und die Krönung von allem dann der völlig unfitte Victor Boniface am letzten Transfertag im Sommer, sodass er dann im laufenden Spielbetrieb irgendwie versuchen musste, daraus eine Mannschaft zu machen. Mhm. Konnte nie seine Wunschspieler bekommen, weil Werder dazu entweder wirtschaftlich nicht in der Lage war oder aus anderen Gründen daran gescheitert ist. Und dann nahm die Saison diesen tragischen Verlauf, den wir alle erlebt haben. Und das setzte sich ja dann mit der Leihspielerposse fort und ging dann in den Januar hinein, wo letztlich dann nur der sehr junge Milosevic ausgeliehen wurde als Stürmer vorne, der jetzt im Januar Werders Spiel auch noch nicht den Stempel aufgedrückt hat. Ne?
Mhm, klar.
Dann stehst du natürlich als Trainer da und denkst, jo, habe ich mir anders vorgestellt, bei Werder Bremen zu arbeiten.
Ja, wir hatten diesen konkreten Fall ja auch, wo ich diesen mangelnden Regenschirm entdeckt habe oder meinte, entdeckt zu haben. Das war ja diese Geschichte, als es darum ging, hat er jetzt die Kabine verloren und da auch niemand war, der einfach mal gesagt hat, hör mal auf, jetzt über sowas zu reden. Der Trainer macht gute Arbeit und wenn die Mannschaft auch gute Arbeit macht, dann gibt es auch keine Probleme mit der Stimmung. Da habe ich auch tatsächlich in dem Moment auch keine Werder-Familie gesehen. Das war mir dann zu ruhig. Aber dann sind wir wieder bei Clemens Fritz, der jetzt unglaublich in der Kritik steht. Und nachdem ja die Stimmung, so nach allem, was ich vernommen habe, sich in den letzten Wochen schon eher gegen den Trainer richtete und viele oder immer mehr Menschen gesagt haben, ich glaube, das klappt nicht mit Horst Steffen und Werder. Es ist ja nach der Trennung auf einmal so.
Weil, du siehst mich hektisch werden, weil natürlich, das, was du sagst, ist ja völlig richtig. Und diese Stimmung gegen den Trainer, die darf man natürlich auch nicht vergessen, jetzt bei allen Problemen, die Werder abseits der Trainerposition hat. Er hat natürlich auch Fehler gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Ne? Auch daran ist er gescheitert. Ja, er hat manche Spieler verloren, allen voran Leo Bittencourt und Marco Friedl. Er hat das System sehr, sehr oft gewechselt. Er hat keine richtige Verwendung für den Königstransfer Samuel Mbangula gefunden und so weiter. Das sind ja Dinge, die dann auch ineinander greifen und zum Problem führen in einem Verein und in einer Mannschaft. Ne? Jetzt ist er weg und jetzt geht es natürlich dann primär um Clemens Fritz und da habe ich dich unterbrochen.
Richtig, genau. Ich würde dann jetzt gerne meine Rede fortsetzen,
ja.
Herr Bär. Wenn das
Sie haben das Wort, Herr Freier.
Also die Stimmung richtete sich vor seiner Entlassung durchaus auch gegen Horst Steffen, zumindest vermehrt. Und jetzt hört man auf einmal aus vielen verschiedenen Ecken, ja, aber ist eigentlich der Falsche gegangen. Es hätte doch Clemens Fritz gehen müssen. Und da denke ich dann, Leute, ob Horst Steffen wirklich vollumfänglich verantwortlich ist, da machen wir ein großes Fragezeichen hinter, ist nicht der Fall. Da ist natürlich auch eine Mannschaft gefordert und die hat Horst Steffen in gewisser Weise auch im Stich gelassen in den letzten Monaten, da bin ich auch sicher. Aber was sollen wir denn jetzt die sportliche Leitung auswechseln? Es muss sich doch was auf dem Platz verändern. Und das passiert doch entweder durch eine andere Mannschaft oder durch einen anderen Trainer. Und da wir schon sehr lange wissen, es wird sehr schwierig, eine Mannschaft auszuwechseln in der Winterpause, sagt man in den allermeisten Fällen, auch wenn es weh tut, dann müssen wir was auf der Trainerposition machen. So ist es doch nun mal. Also was wird es Werder bringen, jetzt über Clemens Fritz zu diskutieren? Was übrigens sich auch bezieht auf die Petition, die da eingereicht wurde. Beziehungsweise diese, wie heißt es, soll eine Petition geben? Gibt es die schon oder wie sieht es da genau aus?
Es werden Stimmen gesammelt im Internet, ja auch schon seit ein paar Wochen inzwischen. Da sind jetzt mehr als 5000 zusammengekommen. Eine Petition ist allerdings noch kein Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung, sondern man müsste dann, wenn man glaubt, genügend Stimmen zu haben, ich glaube, das sind so roundabout 7000, wenn ich es noch richtig weiß, die man bräuchte, dann kann man den Antrag stellen und dann müssen natürlich auch geprüft werden, ob alle 7000 auch wirklich stimmberechtigte Mitglieder sind. Das ist gar nicht so einfach, das alles dann abzuklopfen. Also es ist nichts, was von heute auf morgen passiert.
Aber ganz kurz
mal, gar nicht unser.
Du schreibst, sie hätten schon 5000 Stimmen gesammelt. Langsam macht es mir Angst. Bei 2.000, 3.000 habe ich gedacht, naja, okay, so, die kriegst du ja schnell zusammen. Aber wenn ich jetzt höre, 5000 von 7000, die man womöglich braucht für diesen Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung, das finde ich schon sehr sportlich. Hätte ich nicht gedacht.
Aber, ich habe ja gerade gesagt, es müssen ja stimmberechtigte Mitglieder sein, die diesen Antrag dann stellen. Also das ist ja noch nicht überprüft, ob die alle 5000, die da bisher mitgemacht haben, auch wirklich Mitglieder beim SV Werder Bremen sind. Das müsste man im Nachgang dann einzeln überprüfen. Ne?
Achso, das heißt, da melden sich dann welche, obwohl sie wissen, dass eigentlich nur Mitglieder aufgerufen sind, melden die sich trotzdem, obwohl sie keine Mitglieder sind.
Das können wir ja jetzt nicht ausschließen,
wissen wir nicht,
ne? Du weißt ja, wie es ist im Leben.
Ja. Ja, klar. Naja, wie dem auch sei, ich knüpfe an den ursprünglichen Gedanken.
Ja, soll ich deine Frage jetzt beantworten?
Genau, warum sollte man den sportlichen Leiter wechseln in so einer Situation?
Also ich finde, man muss es trennen. Was mich gestört hat bei der Entlassung von Horst Steffen ist, dass Clemens Fritz den Begriff Impuls benutzt hat. Man braucht jetzt einen Impuls, damit die Mannschaft wieder funktioniert. Das ist ein bisschen abgedroschen, das ist mir auch zu wenig. Das sagt man eigentlich immer dann, wenn einem nichts anderes mehr einfällt. Der neue Trainer muss jetzt weniger für einen Impuls sorgen, sondern er muss im Prinzip den Beweis antreten, dass man mit diesen Spielern, die Werder da unter Vertrag hat, mit diesem meiner Meinung nach sehr unausgewogenen Kader, besser Fußball spielen kann, um dass man Ergebnisse holt. Das ist mal der eine Punkt. Davon völlig losgelöst, was da jetzt auf dem Rasen passiert in den nächsten Wochen und Monaten im Abstiegskampf der Bundesliga, muss man die Personalie Clemens Fritz in seiner ganzheitlichen Betrachtung sich jetzt mal anschauen. Ne? In seiner ganzheitlichen Betrachtung anschauen. Ich rede schon so, wie Werder spielt. Ne? Seht mir das nach. Bisschen komplex und hintenrum. Also, Clemens hat mit Sicherheit Fehler gemacht oder anders. In seiner Abteilung wurden mit Sicherheit ganz viele Fehler gemacht. Aber er ist das auch nicht alleine, das möchte ich hier deutlich sagen. Ne? So wie Horst Steffen nicht der Alleinschuldige war für diesen Abschluss auf den Tabellenplatz 15, ist Clemens Fritz nicht allein schuldig für alles das, was da passiert. Also Clemens geht ja nicht hin im Verein und sagt, gib mir mal möglichst wenig Budget, weniger als die anderen Vereine haben bitte, damit ich möglichst keinen Transfer mache.
Schöne Herausforderung.
Ja? Ja. Fangen wir mal so an, ne? Sondern der wirtschaftliche Rahmen, da kann er schon mal gar nichts für, den haben andere im Verein zu verantworten und er muss dann damit leben und sitzt dann da und sagt, ich kann das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen, herzlichen Glückwunsch. Und sieht dann, wie die anderen Vereine, auch im Tabellenkeller, also diese Mainz und Augsburgs dieser Welt, die auch in dieser Winterpause wieder richtig zugeschlagen haben auf dem Transfermarkt, was Werder einfach nicht kann. Auch saß Clemens übrigens nicht am zweiten Spieltag beim Heimspiel gegen Leverkusen oben alleine in der Loge beim Mittagessen mit den Leverkusener Bossen, als die dann auf die Idee kamen, den Bremer mal kurz den kranken Boniface aufzuquatschen. Ne? Da waren viele von Bremen dabei und auch viele involviert. Auch das kann man sagen. Am Ende hat er die Verantwortung als Sportchef, aber das sind ja Sachen, die passieren bei Werder gemeinsam. Und was mir im Moment fehlt, ist dieses gemeinsam. Ne? Der einzige von Werder, der sich draußen hingestellt hat, laut und deutlich und gesagt hat, wir stehen hinter Clemens Fritz und gehen diesen Weg vollumfänglich mit. Das waren, glaube ich, seine Worte. Das war der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Hubertus Hess-Grunewald. Das ist ja letztlich auch das Gremium, was entscheiden müsste, wir trennen uns von Geschäftsführer Clemens Fritz.
Ja.
So, das ist der einzige. Hast du von irgendjemand anderem bei Werder irgendwas gehört, was Clemens stützt?
Nee, eben nicht.
In dieser sehr schwierigen Zeit?
Nee, hörst du nicht. Wir reden ja nun schon sehr lange, nicht nur in diesem Podcast, sondern grundsätzlich über Werder ja auch darüber, dass der Verein überhaupt kein Geld hat und nicht besser aufgestellt ist als das Armenhaus der Bundesliga, so ganz raus ist, wer da nicht aus der Verlosung der einigermaßen attraktiven Vereine. Da fragt man sich ja schon, wieso ist es diesem Verein so offenbar unmöglich, eine finanzielle Ausstattung hinzubekommen, wie andere vergleichbare Vereine immer wieder regelmäßig schaffen.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Ich komme gerade zum Bild in den Sinn. Erinnerst du dich noch an Niklas Füllkrug mit der Torjägerkanone im Weserstadion? Das ist noch gar nicht so lange her, dass Werder attraktiv war und auch attraktiv war für Spieler, die zu Werder wollten. Ne? Stell dir mal vor, wir hatten den Torschützenkönig der Bundesliga, wir Werder Bremen, ja, die heute kein Tor mehr zusammenkriegen vorne oder kaum eins.
Nationalspieler ja auch.
Ja.
Sind auch weit von
nicht
weg.
Nur er, auch Marvin Duksch ist Nationalspieler geworden damals bei Werder mit
sehr
kurz, zwei Einsätzen.
Sehr kurz.
Bevor ja, aber jetzt immerhin, wieder, muss er, bevor du wieder das steigert ja die Attraktivität, weil andere Spieler sehen, ah, okay, wenn du nach Bremen gehst, da kannst du Nationalspieler werden. Ne? So, ja. Weil zwei Beispiele Füllkrug und Duksch hier es einfach geschafft haben. Davon sind wir ja im Moment ja meilenweit entfernt. Ne? Ja, die Frage, warum haben wir kein Geld? Die Sache ist ja die, wenn du wenig Geld hast, dann ist es ja umso wichtiger, dass du damit sinnvoll umgehst. Dass du dann Treffer landest mit dem, was du investierst. Und daran fehlt es so ein bisschen. Es fehlt auch, dass die Rädchen ineinander greifen. Wenn du dann sagst, okay, du setzt ganz viel auf diese Karte Samuel Mbangula, den du von Juventus verpflichtest. Und dann ist der bis heute kein unumstrittener Stammspieler, der passt irgendwie gar nicht so richtig ins System. Der sitzt dann wochenlang draußen, dann geht es um nach hinten arbeiten und dies und das. Leute, das können wir uns gar nicht erlauben, also Werder Bremen, wenn wir diesen Jungen holen. Wenn wir sagen, wir setzen alles auf die Karte Mbangula, dann muss da ein ganz klares Konzept dahinter stecken. Was spielt der? Welche Rolle hat er bei uns? Was haben wir mit dem vor? Wo entwickeln wir den hin? Der soll ja auch nicht hier bei Werder sein, um hier 5 Jahre zu spielen, sondern das ist ein Transfer mit der Perspektive, hey, der hat so viel Potenzial, wir machen den zu einem Stammspieler und dann können wir den eventuell verkaufen. Genauso die Ausgaben, die sie vorher getätigt haben für Skelly Alvero, für Julian Malatin, ihr kennt das alle selbst, muss natürlich auch kritisch hinterfragt werden. Also wer hat die denn empfohlen? Wer hat denn bei Werder gesagt, das sind Jungs, die können Bundesliga spielen? Na, wenn jetzt da Clemens Fritz und Peter Niemeyer am Osterdeich sitzen und sagen, was haben wir denn falsch gemacht? Dann sage ich, Jungs, schaut euch an, wer hat diese Leute gescoutet? Wer hat diese Leute euch empfohlen? Was ist da schiefgelaufen? Und dann habt ihr genau den Punkt, wo ihr ansetzen müsst. Macht ihr das nicht, dann müsst ihr halt gehen, dann müsst ihr zurücktreten, weil ihr müsst diese sportliche Abteilung auf links drehen. Sonst kommt Werder keinen Schritt voran. Ne? Das ist der sportliche Sektor, das andere ist der wirtschaftliche Sektor. Ihr kennt alle die Wutrede von Steffen Baumgart damals beim 1. FC Köln, als es hieß, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Der hat mal gesagt, ja, müsst ihr halt irgendwann mal welches besorgen. So, das ist der Punkt. Werder ist es einmal sehr spektakulär gelungen. Da muss man Klaus Philippi, den Vorsitzenden der Geschäftsführung, für loben. Das war dieser Einstieg der regionalen Investoren. Mit diesem Geld ist allerdings, was den sportlichen Erfolg angeht, sehr wenig gemacht worden. Werder steht heute eindeutig schlechter da als beim Einstieg der Investoren. Der Kaderwert ist.
Vor dem Einstieg auch, ja, genau.
Ja.
Also das Geld noch nicht
der
da
Kaderwert,
war.
Richtig, ja, aber ja, nicht besser, ne?
Ja.
Der Kaderwert ist nur deshalb jetzt höher, weil du einen Jungen hast wie Koulibaly und weil du einen Jungen hast wie Mio Bakos im Tor. Da übrigens, ha, ich sehe schon, du bist auch mehr reinkrätschen, aber da muss ich was zu sagen. Ich höre immer wieder bei Werder, auch aus den obersten Gremien, ja, aber ist doch so, wenn du junge Spieler einbaust, wie wir jetzt in der Saison, dann musst du auch mal damit leben, dass es schwieriger wird und dass du Rückschläge hast und dann kannst du auch mal in Abstiegskampf geraten. Einspruch, sofort von mir. Koulibaly spielt eine total stabile Saison.
Ja, das finde ich übrigens nicht,
spielt
aber
sogar,
egal.
Ja, aber für seine Fälle, Junge ist 18, also der ist jetzt nicht so, dass er Woche für Woche Gegentore verschuldet.
Nee.
Das ist nicht so.
Aber es kommt schon gelegentlich vor. Häufiger als bei anderen Innenverteidigern, weshalb ich ja schon seit Wochen gesagt habe oder auch immer noch sage, er kann ruhig mal eine Pause machen, finde ich. Jetzt natürlich nicht, ist klar, verstehe ich schon, dass er jetzt gebraucht wird, aber ich finde, es deutet sich an und auch wenn du das Tor jetzt gesehen hast, gegen wen war es dann, gegen Gladbach natürlich, da sieht er halt auch nicht gut aus. So, und das kommt schon immer mal vor und er genießt noch Welpenschutz und es alle Welt sagt nicht, oh Mann, der hat uns wieder Punkte gekostet. Das ist auch gut so, finde ich sehr wichtig. Und trotzdem fände ich auch, dass in der Zeit, als andere zur Verfügung standen, er durchaus mal hätte pausieren können, damit er auch mal ein bisschen Luft bekommt, die ihm vielleicht jetzt zugutekommen würde. Auch gegen Gladbach. Mhm.
Gut. Darf ich jetzt dann Werder die Leviten lesen? Ja?
Du kannst also, auch mir die Leviten lesen, wenn du dich traust. Aber
nein.
Nimm mal ruhig Werder.
Nein, nein. Würde ich doch niemals meinem Grün-Weiß auf Weiß-Partner hier die Leviten lesen. Nein, es geht um die Grün-Weißen. Was ich ja sagen will, ist, jetzt zu sagen, es liegt an den Jungen und deshalb sind wir hinten im Abschiedskampf. Es liegt doch überhaupt nicht an dem Mio Backhaus. Der spielt eine viel bessere Saison, als wir das alle für möglich gehalten hätten. Es liegt auch nicht wirklich an Koulibaly, der gemessen daran, dass er noch so jung ist und so wenig Erfahrung hat, die Sache gar nicht so schlecht macht. Es liegt doch an den anderen. Da muss man nochmal deutlich sagen, es liegt doch an den älteren, erfahreneren Spielern in dieser Mannschaft, die einfach nicht das abliefern, was sie abliefern müssten, damit Werder eine stabile Saison spielt.
Das wollte ich damit sagen. Ich hatte nur eingehakt, auch bei der stabilen Saison. Ganz so stabil sehe ich Koulibaly nicht, aber selbstverständlich, also vollkommen recht, liegt es nicht an ihm. Da haben wir schon noch ein paar andere Kandidaten, an denen wir das festmachen können.
Ja, möchte ich auch direkt sagen, wenn denn Koulibaly überhaupt unter dem neuen Trainer Stammspieler bleibt, das muss man ja auch gucken. Also aus Steffen hatte sich das ein bisschen zu seiner Agenda gemacht, den Jungen zu fördern. Ein neuer Trainer muss das jetzt anschauen dann. Aber wenn der denn nach der Saison, sagen wir mal für 20, 25, 30, ich bin jetzt mal rum, Millionen Euro nach England oder sonst wohin wechselt, der Koulibaly, dann nicht, weil der das schon wert ist, weil der jede Woche so spielt, dass man dieses Geld für den ausgibt, sondern ist ja das, was wir erlebt haben bei Woltemade und so weiter, dass dieser internationale Transfermarkt total überdreht ist und nach Potenzialspielern gesucht wird. Wer hat das Potenzial, in 3, 4, 5 Jahren 100 Millionen wert zu sein? Mhm. Und dann setzen die auf diese Jungs davon, holen die dann 4, 5 Stück in der Erwartung, dass 2 davon nachher wirklich so viel Geld sind. Das kann passieren, dass Werder dann an der Stelle profitiert, aber nicht, weil Koulibaly jetzt schon so gut ist, dass er Stammspieler in der Premier League sein müsste. Also, dass mich da auch keiner falsch versteht. Da geht es nur um das Potenzial. Das bringt er mit und mit 18 ist es ordentlich. Da haben wir auch bei Werder schon Spieler gesehen in dem Alter, die das nicht so gut hinbekommen haben. Übrigens auch Nick Woltemade damals. Also, ich finde, Koulibaly ist weiter, als Nick Woltemade in dem Alter war.
Ja, das glaube ich, kann man so sagen, ja. Der Umgang miteinander, untereinander. Das spielte bislang schon eine Rolle, was Clemens Fritz betraf. Ich würde aber auch gern den Umgang, den Horst Steffen zum einen selber gewählt hat, nochmal thematisieren und wie die Mannschaft damit dann quasi das reflektiert hat, wenn man so will. Weil ich habe das Gefühl, dass Horst Steffen auch gescheitert ist an seiner sehr menschlichen, respektvollen, freundlichen Art. Und hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, die Mannschaft hat ihm das nicht zurückgezahlt. Ich habe sogar das Gefühl, und dann sind wir wieder letztlich auch bei dieser Clemens-Fritz-Geschichte. Wir leben in so einer mittlerweile absurden Welt, dass das womöglich schon beim einen oder anderen Menschen als Schwäche ausgelegt wird, wenn du zu freundlich bist, zu fair, zu respektvoll. Und ich glaube, das ist ihm so ein bisschen vor die Füße gefallen. Und das ist ja bei Clemens-Fritz nicht ganz anders, wenn du jetzt siehst, welche Kommentare man lesen muss da. Natürlich sind wir auch sehr viel, nicht nur bei den Spielern, was Steffen betrifft, sondern da auch in diesem großen Bereich, ich hätte fast gesagt Haifischbecken, Social Media, wie Leute sich da äußern. Ne? Es gibt sehr viel inhaltsvolle, gute Beiträge, das ist auch so, aber die sind leider eben, sagen wir mal, ist nicht ausschließlich so, sondern es gibt eben auch viele andere Dinge. Und das ist ein Problem, mit dem der Fußball umgehen muss. Wie schaffen wir es als Werder-Familie, Clemens Fritz vor sowas auch zu schützen? Das wäre zum Beispiel genau wieder das, was du sagst, dass wir geschlossener auftreten sollten an der Stelle. Und wie geht ein Trainer damit um, wenn eine Mannschaft ihm womöglich gar nicht folgt, weil er zu menschlich ist und weil sie ihn vielleicht gar nicht ernst nehmen? Das sind alles Dinge, die sich mir aufdrängen, oder sind Fragen, die sich mir aufdrängen nach dieser Zeit.
Es war ja ein Experiment, fast schon so ein soziales Experiment von Werder Bremen, auf diesen Trainer Horst Steffen zu setzen. Denn erinnere dich mal zurück, die Kabine galt als sehr schwierig in der letzten Saison. Mhm. Da gab es sehr viel Klüngel, würden wir in Köln sagen, sehr viele Seilschaften unterhalb der Spieler in dieser Gruppe von Werder-Profis, die gemeinsam durch dieses Stahlbad zweite Liga gegangen war, die wieder aufgestiegen waren. Die haben viel miteinander erlebt und die haben ganz, ganz eng zusammengehalten. Und die haben es den neuen Spielern und jüngeren Spielern enorm schwer gemacht, in diesen Zirkel reinzukommen.
Ja.
Ole Werner hat versucht, so ein bisschen das aufzubrechen, hat aber schnell gemerkt, das schaffst du nicht, da bist du als Trainer das schwächste Glied. hat dann sehr auf diese Jungs gesetzt und damit ja auch Erfolg gehabt, solange sie abgeliefert haben. Also mit Werder dann Achter zu werden, das ist schon beachtlich. Allerdings hat Ole natürlich auch dann nach der Saison klar signalisiert, das ist kein Modell für die Zukunft, das so zu machen, sondern wir müssen in dieser Kabine aufräumen und zwar ordentlich aufräumen, müssen dann aber auch in der Lage sein, Spieler zu verpflichten, die qualitativ gleichwertig sind oder besser, damit wir nicht abschmieren. Daran ist Werder letztlich gescheitert. Also das soziale Experiment bestand ja jetzt darin, einen Trainer zu holen, der ganz anders ist. Du hast zwar auch die Kabine aufgeräumt, indem du dich von einigen dieser Aufstiegsspieler im Sommer getrennt hast, aber grundsätzlich hattest du immer noch einen Kern von Spielern da, die eine sehr eigene Wahrnehmung haben von ihrer Qualität und die sehr eng zusammenhalten. Und Horst Steffen, da erinnere ich mich jetzt an das Treffen, das ich mit ihm hatte, als wir im Bootshaus waren am Weserstadion. Horst Steffen hatte einen Podcast im Sommer, den auch Werder gehört hatte und das fanden sie alle super und dann wollten sie diesen Trainer unbedingt. Hatte er sinngemäß gesagt über Mannschaftsführung, er will eine Mannschaft haben, mit der er täglich arbeitet, in der jeder Spieler dem anderen Einsatzzeit gönnt, in dem jeder versteht, wenn der andere für ihn eingewechselt wird, in dem jeder dem anderen ein Tor gönnt und so weiter. Also alle diese Dinge, ne? Habe ich ihn drauf angesprochen, als wir dann im Bootshaus saßen, und gesagt, Herr Steffen, was Sie da im Podcast gesagt haben, haben ja auch die Werder-Bosse gehört. Als ich Sie da habe reden hören, habe ich gesagt, jo, klingt richtig gut, angenehm.
Viel Spaß.
Aber ich habe mir dann gedacht, dann sind Sie bei Werder Bremen entweder völlig falsch
ja.
oder genau richtig. Dann hat er ganz laut gelacht, als ich das gesagt hatte. Ich glaube, heute weiß er, was ich damit meinte.
Ah.
Denn mit der Art ist er letztlich an dieser Mannschaft gescheitert. Das ja. muss man so deutlich sagen. Die haben mit ihm Maxing gemacht, über weite Strecken.
Er hat ja da auch eine Mannschaft beschrieben, wie er sie in Elversberg aufgebaut hat über viele Jahre.
Ja.
Über 3-4 Jahre in der Regionalliga. Da kannst du genau gucken, wie läuft das, wie ist dieser Teamgeist, gönnt jeder dem anderen auch die Einsatzzeiten oder nicht. Und wenn du das für wichtig hältst, was ja durchaus nachvollziehbar ist, dann sortierst du halt die Spieler entsprechend aus und arbeitest dann mit denen weiter, die das können und ziehst neue heran, die eine ähnliche Methodik dann nachvollziehen. Aber das ist eben nicht...
Stefan, brauchst du aber Zeit, ne?
Dafür
brauchst du mehrere Transferfenster, ja. mehrere Jahre, ne?
Ja, du kannst sowas, du kommst nicht im Sommer nach Bremen und verordnest das. Ja. Er sowieso nicht, weil er gar nicht, glaube ich mal, der Typ ist, der irgendwas verordnet. Aber du wirst dich innerhalb weniger Monate irgendwie sowas herstellen können. Da braucht er quasi genauso lange wie in Elversberg damals. Und da hat er ja auch 3-4 Jahre in der Regionalliga rumgearbeitet, hätte ich fast gesagt, er dann eine Mannschaft hatte, die in die dritte Liga und dann in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das ist ja genau der Punkt, abgesehen davon, dass er natürlich auch nicht nur an diesem Team gearbeitet hat und dem Zwischenmenschlichen, aber das war ein ganz wichtiger Faktor für ihn. Offensichtlich, da hat er einen Schwerpunkt gelegt. Auch durchaus, sage ich ja, nachvollziehbar. Ich glaube, gerade eine Mannschaft, die wie Werder oder außer unteren Tabellenhälfte, sagen wir mal, in der Bundesliga, gerade die da was erreichen will, die muss das machen. Aber wie gesagt, du kommst nicht nach Bremen und sagst so, ab morgen, ne, habt ihr euch alle lieb, sagt er auch nicht, aber ab morgen respektiert ihr euch mindestens mal so sehr, dass ihr jeder wisst, der andere ist genauso wichtig wie ich. So, das machst du halt nicht. Und dann sehen wir, wo das Problem lag.
Ja, aber Mannschaftsführung ist ja nur das eine Thema dann für einen Trainer und einen Trainerstab. Es kommen ja dann die taktischen Geschichten alle dazu.
Ja.
Und da hatte ich dann durchaus Zweifel, schon seit Wochen und Monaten mit diesen Systemumstellungen, ob dieser Trainerstab im Ganzen der Herausforderung Bundesliga wirklich gewachsen ist. Ob du wirklich in der Lage bist, während eines Spiels auch auf Situationen zu reagieren, frühzeitig zu reagieren. Oder ob du mit einem Matchplan da reingehst und wenn der Gegner das aber zunichte macht, dann hast du erstmal keinen Plan A, B, C, außer dass du irgendwann wieder alle Angreifer einwechselst und das wilde Bolzen anfängst, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Mhm. Das ist aber ja noch kein Konzept. Das ist jetzt ein Punkt, wo der neue Trainer ansetzen kann, dass er sagt, okay, wir kommen mal über die taktische Schiene. Also der neue Trainer, der muss vielleicht mehr das Taktische in den Vordergrund stellen, damit Werder wieder konkurrenzfähig ist und weniger dieses Väterliche, dieses ich nehme euch alle in den Arm und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Also diese Mannschaft braucht klare Vorgaben, weil sie nicht stark genug mit Führungsspielern besetzt ist, um auf dem Feld die Dinge selbst zu regeln.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Ja, aber die Mannschaft braucht schon auch die Erkenntnis, dass man vor allen Dingen miteinander solche Stürme übersteht, die jetzt bevorstehen. Also ich glaube, da ist das eine wie das andere unabdingbar. Der neue Trainer muss sie auch einschwören.
Ja, aber wenn du einschwören sagst, dann bin ich immer ganz schnell bei so einem Bild eines verschworenen Haufens. Und da habe ich nach allem, was wir dieses Jahr von Werder gesehen haben, so meine Zweifel, ob wir das wirklich hinkriegen oder ob man nicht im Sommer das Transferfenster dann nutzen muss, um eine ganz neue Mannschaft aufzubauen. Und zwar eine richtige, keine geliehene Mannschaft, sondern eine Mannschaft, die im Kern dann auch eine Zukunft hat. Ja? Ich glaube, Werder tut einen Fehler damit, das immer jetzt als Jahr des Umbruchs hinzustellen. Ich glaube, der richtige Umbruch, der steht uns noch bevor. Also Das hier ist allenfalls ein Zwischenjahr auf dem Weg zum Umbruch.
Gut, aber darüber reden wir ja tatsächlich im Moment auch noch gar nicht, weil jetzt geht es darum, die Abstiegszone möglichst schnell. Ja, bitte. Wir alle anderen wollen die Abstiegszone möglichst schnell verlassen und am Ende dann die Saison mit einem Klassenerhalt zu Ende bringen.
Ja. Und da sage ich dir jetzt was, Stefan, und da gewinne ich jetzt keinen Blumenstrauß. Dessen bin ich mir bewusst und das mag jetzt ein anderer auch kritisch sehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Werder muss jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in Gänze den Beweis antreten, dass sie in die Bundesliga gehören. Wenn du immer weniger Geld hast als die anderen, wenn du immer schlechter spielst als die anderen, wenn du immer die Spieler nicht kriegst, die anderen nicht kriegen, wenn dir immer irgendeine Ausrede einfällt, warum jetzt schon wieder irgendwas nicht geklappt hat, dann musst du dich am Ende auch fragen, bist du in der richtigen Liga? Dann guck dir doch mal an. Woche für Woche sagen wir, oh, das wird aber jetzt schwer und der Gegner und du hast gegen Stuttgart eigentlich keine Chance, hatten wir überhaupt gar keine Chance, muss man ehrlich sein. Frankfurt, oh, die sind auch so stark und natürlich dann erst Leverkusen und wie die Hoffenheimer jetzt wieder drauf sind und dies und das, du kannst die Liga ja durchgehen. Du hast jetzt 10, 11 Mannschaften, wo du Außenseiter bist.
Ja.
Wenn du das nicht gedreht kriegst, dann musst du ehrlich sein irgendwann und sagen, vielleicht bist du in der falschen Liga mit dem, was du anbietest als Fußballverein. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass es Klick macht und dass sie jetzt ganz viel richtig machen in den nächsten Wochen und Monaten auf allen Ebenen. Aber so, wie sie jetzt agieren als Verein SV Werder, sind sie eher zweitklassig als erstklassig.
Ja, und ansonsten, vielleicht um das nochmal abzurunden, wünschen wir uns, dass der Umgang mit Clemens Fritz intern vielleicht ein bisschen beistehender ist und extern vielleicht ein bisschen menschlicher. Da können wir viel von Horst Steffen lernen, glaube ich, an der Stelle. Was heißt wir vielleicht nicht, aber Menschen, die jetzt ihn kritisieren, sollten das auf einer Ebene tun, würde ich jedenfalls bewerben, die, sagen wir mal, einen gewissen Rahmen nicht sprengt. Und das wird häufig gesprengt.
Und es ist auch wichtig, dass man das anspricht. Und da sehe ich uns gar nicht in der Rolle derjenigen, die jetzt auf Clemens Fritz eintreten. Wir sprechen hier sachlich darüber, was ist da gut gelaufen, was ist da schlecht gelaufen. Wir erklären die Dinge. Aber guck Clemens ins Gesicht. Du siehst ihm diese Krise an.
Ja.
Er hat jetzt in den Kampfmodus geschaltet, das ist richtig. Aber der hat auch ganz massiven Druck gerade auf seinen Schultern.
Klar.
Und ich finde, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, der liegt am Boden, jetzt tritt man noch drauf. Und das machen sehr viele im Moment.
Ja.
Und da sollten wir alle aufpassen, dass man da das Rad nicht überdreht. Das ist immer was anderes zu sagen, okay, da hat jemand in seinem Job Fehler gemacht, dafür muss er Konsequenzen ziehen, vielleicht wird er am Ende auch nicht mehr Sportgeschäftsführer von Werder sein. Mag ja alles sein, aber dann muss man damit vernünftig umgehen und es zu einem Ende bringen. Aber nicht so, wie es jetzt die letzten Wochen und Monate gelaufen ist, das war stellenweise ordentlich drüber. Und es kann ja auch sein, dass er jetzt mit dem neuen Trainer, den er ausgesucht hat, die Kurve kriegt,
ja,
dann kommt von allen Seiten wieder die Schulterklopfer. Dann sollte er sich aber mal ein paar Nägel auf die Schulter machen, damit die sich mal blutige Hände holen. Das sage ich aber auch.
Ja,
das ist dann auch zu billig.
Also einmal mehr ein Beispiel, vielleicht jetzt nicht ein prägnantes, aber einmal mehr ein Beispiel dafür, dass wir uns alle fragen sollen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen.
Und gerade auch in der Werder-Familie, mit den Werten, die ich immer höre, wie besonders da alles ist und so weiter. Jetzt guckt euch mal an, wie ihr alle Werder-Familie. Ich bin nicht Teil der Werder-Familie. Ich bin nicht Mitglied. Ich würde auch nicht sagen, ich bin Werder-Fan. Das wisst ihr. Ich bin total neutral. Ich bin aus Rheinland-Pfalz. Da ist man eher für Laudern als für irgendwas anderes. Das ist weit weg von Werder noch. Aber wie geht ihr denn alle mit der Person Clemens Fritz um? Nur Hubertus Hess-Grunewald ist der Einzige, den ich gehört habe, der sich vor Clemens Fritz gestellt hat. Und mit Abstrichen natürlich auch noch der Trainer, der inzwischen entlassen wurde. Der hatte auch den Anstand gehabt.
Ja. Ja, ja.
Ansonsten? Schweigen in der Werder-Familie. Ja. Ist wie in so mancher Familie. Ne?
Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr bedauerlich, was mittlerweile Menschen, die auch, das kommt ja noch dazu, überwiegend auch anonym so äußern und wie sie da mit Menschen dann umgehen, ist kein gutes Zeichen.
Genau. Man darf nicht immer nur sagen, wir haben besondere Werte, weil wir sind Werder Bremen. Jetzt gilt es, das auch mal zu zeigen.
Ja, und zwar für alle, auch für die Menschen, die diesen Verein mögen, lieben, als Fan begleiten, wie auch immer. Das gehört ja auch dazu. Ja.
Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht schlechte Arbeit kritisieren darf. Darum geht es gar nicht. Wir sind in der Bundesliga, Verdrängungswettbewerb, die kriegen alle viel Geld dafür, alles gut. Aber der Umgang sollte schon gewahrt werden.
Okay, wir gucken uns das an.
Amen.
Hast du jetzt Amen gesagt eben? Tatsächlich?
Ich habe Amen gesagt, ja. Ich war Messdiener früher.
Soll ich?
Viele Jahre. Ja, ich habe damit meinen Lebensunterhalt verdient als Schüler. Ja. Beerdigungen gemacht. Ich habe so manches außerhalb des Fußballs zu Grabe getragen.
Ja. Ich hätte fast gesagt, du hast also auch schon mal was Sinnvolles getan. Das wäre nein.
Hast du jetzt gesagt.
Leute, das vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden es weiterhin natürlich begleiten. Wir freuen uns, wenn ihr erneut dabei seid nächste Woche. Wir freuen uns über alle anderen Dinge, die ihr für uns tun könnt. Auch Sterne, Bewertungen, Abonnements, was auch immer. Wir sind zu erreichen unter www.
Nee. Nee, der Abstiegskampf nagt an dir.
Ich bin komisch. Ich habe so einen Messdiener im Kopf im Moment.
www.messdiener.de oder was? Wer weiß, was man da kriegt? Macht das jetzt mit, Leute.
Ich hör auf jetzt. Ruhig, ich muss mich konzentrieren.
Ja.
Wir sind zu erreichen unter grünaufweiß@weser-kurier.de. Ansonsten macht es gut. Ist eine spannende Zeit, aber vielleicht kommen wir da schon gemeinsam raus als Podcast-Familie.
Ja, und jetzt klingt hier das Telefon, vielleicht ist der neue Trainer dran und braucht ein paar Hinweise. In diesem Sinne, ich muss mal ans Telefon und bleibt grün-weiß, schreibt uns in die Kommentare rein, was ihr auch zu diesen ganzen Themenfeldern denkt, das interessiert uns immer sehr.
Ja.
Und was wir vielleicht in den nächsten Folgen dann auch nochmal beleuchten sollten. Macht's gut.
Ich tippe, es ist der Pfarrer. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.
Macht's gut.